Grüß Gott zur Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria, sagt Ihnen Oliver Gierens. Heute gehen wir in die Schule geistlicher Meister. Über Staris Siluan vom Athos spricht nun Pater Professor Dr. Michael Schneider von den Jesuiten aus Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir wollen in der heutigen Sendung uns Staris Siluan vom Berg Athos zuwenden, der von 1866 bis 1938 lebte und zu einem der großen geistlichen Gestalten des Heiligen Berges gehört. Zuweilen wird der Ruf nach einem geistlichen Vater und Führer voller Enttäuschung vorgebracht, da es heutzutage an solchen Meistern zu fehlen scheint. Doch der Weg des Glaubens entscheidet sich nicht grundlegend an der Begegnung mit einem solchen Meister, wie auch viele Heilige keinen geistlichen Begleiter hatten. Wer den inneren Weg wirklich geht, wird auf seine Weise einen solchen Meister finden, gleich wie er aussehen und in welcher Gestalt er auftreten mag. Ein Meister muss nicht mit einer konkreten Person gegeben sein, auch Situationen und Konstellationen unseres Lebens können uns die entscheidende Weisung zu Gott geben. Wer sein Leben aufmerksam lebt und die Zeichen der Zeit zu deuten versteht, wird die nötigen geistlichen Hilfen erhalten, um Gottes Willen für sein eigenes Leben zu erkennen. Auch ist es eine alltägliche Erfahrung, dass wir, sobald wir aufmerksam und innerlich authentisch leben, immer wieder Menschen begegnen, bei denen wir eine Seelenverwandtschaft entdecken, die uns zur ersehnten Weisung wird. Ferner stellt die Kirche uns in den Heiligen zahlreiche Modelle geistlichen und gelungenen Lebens im Glauben vor Augen, an denen wir viele Hilfen und konkrete Anweisungen für ein authentisches Zeugnis im Glauben finden können. Die Einrichtung der geistlichen Führung, die im Amt des Abbas bis heute fortlebt, reicht bis in die Neuzeit und ist besonders im russischen Starzentum gegenwärtig. Dies entwickelte sich vom Athos herkommend im 14. und besonders im 19. Jahrhundert zu hoher Blüte. In der Kirche des Ostens wird als Alter, Gerontas, russisch Starets, der Abt oder überhaupt der geistliche Vater bezeichnet. In Russland leben die meisten Starzen im Kloster, einige in Pfarren oder in einer Einsiedelei. Voraussetzung für den Dienst, den ein Staretz ausübt, ist, dass er selber den Weg des Heils gegangen ist. Dies kann zuweilen recht abenteuerlich verlaufen, wie auch bei unserem Staretz Siluan. Er ist einer der bedeutendsten Starzen des letzten Jahrhunderts. Er lebte im russischen Kloster Panteleimonos auf dem Berg Athos und starb dort 1938. 1988 wurde er heilig gesprochen. Über sein Leben und seine Lehre wissen wir recht viel, weil einer seiner Schüler, nämlich Archimandrit Sofroni, der vor kurzem in England verstarb, uns in zwei Bänden ausführlich über Leben und Lehre dieses Starets berichtet und sogar seine Schriften sammelte und herausgab. Siluan war ein Bauernsohn, der seit 1898 auf dem Athos als schlichter Mönch lebte. Er war kein Priester, ähnlich wie die Starzen in der ägyptischen Wüste und die Altväter bis zum heiligen Benedikt. Staretz Siluan sagt von sich: Auch ich dachte einst, das Glück sei auf Erden zu finden. Ich war gesund, kräftig und fröhlich, die Menschen liebten mich und dessen rühmte ich mich. Eigentlich hat Siluan in vollen Zügen gelebt. Er war groß, in Prügeleien verwickelt, hatte ein Mädchen und sein Appetit war derart, dass er ein Omelett von 50 Eiern essen konnte und sogar 3 Liter Wodka trinken konnte, ohne betrunken zu sein. Aber aus diesem lebenslustigen Menschen sollte schließlich ein zartfühlender, behutsamer Mönch werden. Er schreibt wieder: Doch als ich den Herrn im Heiligen Geist erkannte, schien mir alles Glück der Welt wie Rauch. Denn wahre Freude ist allein im Herrn. Und in einem anderen Text heißt es: Wer vermag sich das Paradies vorstellen? Wer den Heiligen Geist in sich trägt, kann es zum Teil schon tun. Denn das Paradies ist das Reich des Heiligen Geistes. Und der Heilige Geist ist derselbe im Himmel und auf Erden. Dass einer treu seinen geistlichen Weg geht, in Demut und Treue, das qualifiziert einen Menschen im Glauben zu einem Starzen. Doch nicht er selbst nennt sich zu seinem solchen Dienst, vielmehr bekommt er ihn von den anderen zugesprochen, nämlich von all denen, die ihn schließlich aufsuchen. Wohl kann es sein, dass ein Starez auf einen zukommt und sagt, er solle zu ihm kommen und ihn als Begleiter in seinem Leben des Glaubens nehmen. Ansonsten sprechen die Starzen nur, wenn sie gefragt werden. Etwas Überflüssiges werden sie wohl kaum sagen. Sie überreden nicht, weil ihre Autorität von selber aus sich heraus wirkt, und zwar mit letzter Verbindlichkeit. Die Starzen stellen ihre Weisung nicht zur Verfügung. Erst recht diskutieren sie nicht darüber. Doch sie drängen sich auch nicht auf, sondern sind einfach da, wenn man sie braucht. Dabei haben sie nichts Angelerntes. Sie leben einfach ohne Furcht und manchmal sogar recht verwegen. Rat und Hilfe der Starzen sind auf konkrete Situationen des jeweiligen Menschen ausgerichtet. Deshalb verfassen die Starzen keine Bücher, wohl Briefe an Einzelne mit konkreten Anliegen. Manchmal geben die Starzen eine geistliche Übung auf, die man über längere Zeit hin verrichten muss. Meist ist es ein Gebet. Mit großer Achtung und Ehrfurcht begegnen die Starzen dem Geheimnis eines Menschen, denn es gehört allein Gott. So führen die Starzen den Ratsuchenden zur Ursprünglichkeit seiner Gottesbeziehung zurück und befreien ihn aus einem Gottesverhältnis zweiter Hand, auf das er wieder unmittelbar mit Gott zu tun kommt. Auf diese Weise wird nun deutlich, dass mit den Starzen ein anderes Verständnis von geistlicher Begleitung angesprochen ist, als wir es im Abendland gewohnt sind. Es geht ähnlich wie bei den Mönchsvätern um eine einmalige Beziehung, die von einer großen affektiven Zuwendung im Glauben und durch eine einzigartige innere Erkenntnis des Herzens geprägt ist. Das Leben des Starzen Siloan enthält nun keine großen herausragenden Ereignisse. Er wurde geboren 1866 im Kirchdorf Schofskoje und starb am 24. September 1938. Mit bürgerlichem Namen hieß er Simeon Iwanowitsch. Vor der Einberufung zum Militär führte er das Leben eines armen russischen Bauern. Danach lebte er 46 Jahre im russischen Kloster Panteleimon auf dem Heiligen Berg. 1896 wurde er eingekleidet, 1911 nahm er das Mönchsgewand Skima an. Im Kloster verrichtete er seinen Dienst vor allem auf der Mühle und als Ökonom im Lebensmittellager des Klosters. Wie sein Biograf Archimandrit Sofroni berichtet, hatte Simeon schon früh den Wunsch, als Mönch zu leben. Doch dann band ihn 3 Monate lang die Freundschaft mit seinen Altersgenossen und bald auch mit einem Dorfmädchen. Er ließ sich durch ein Mädchen hinreißen und in später Abendstunde geschah, was nicht geschehen durfte, bevor noch die Frage einer Eheschließung gestellt war. Bemerkenswert ist dabei, dass ihn der Vater, mit dem er am anderen Tag wie immer zusammenarbeitete, fragte: »Söhnchen, wo warst du gestern? Mein Herz tat mir so weh.« Starez Siloan fügte später hinzu: »Einen solchen Starez hätte ich gerne gehabt. Er blieb sich immer gleich, war immer sanftmütig. Bedenkt, er wollte mich nicht verwirren und wartete ein halbes Jahr lang geduldig auf den passenden Augenblick, um mich zu korrigieren.« Simeon wusste, dass er eigentlich das Mädchen heiraten müsse. Und so ging er erst ins Kloster, als er sah, wie ein Kaufmann sich ebenfalls in das Mädchen verliebte und es schließlich heiratete. So dankte er Gott, der ihm seine Vergehen verzeihen würde, vergaß aber nie seine Übertretung. In seinem Heimatort kam es bei einem Kirchweihfest zu einer Schlägerei. bei der Siluan einen Schuhmacher derart blutig zu Boden niederwarf, dass dieser über Monate das Bett hüten musste. Wiederum berichtet Sophronius, so schien im Lärm des jugendlichen Lebens der erste Ruf Gottes zum Mönchtum in Simeon zu ersticken. Aber Gott rief ihn von Neuem, und zwar durch einen Traum. Nach einer sündhaft verbrachten Nacht sah er einmal im Halbdunkel eine Schlange durch seinen Mund in sein Inneres dringen. Er fühlte großen Ekel und erwachte. In diesem Augenblick hörte er die Worte: Du hast im Traum die Schlange verschluckt und empfindest Ekel. So ist es für mich ekelhaft zu sehen, was du tust. Diese Stimme war von außergewöhnlicher Süße und er wusste, dass es die Stimme der Gottesmutter war. Ihre Wirkung war erschütternd. Dass er die Gottesmutter selbst nicht sehen konnte, schrieb er seiner Unreinheit zu. Dieser zweite Ruf Gottes, kurz vor Antritt des Militärdienstes, wurde zum entscheidenden Anstoß für die Wahl des weiteren Weges. Die erste Folge war eine grundlegende Änderung des Lebens. Simeon klagte sich wegen seiner Vergangenheit an vor Gott. Als er auf dem Athos eintraf, unterzog er sich dem Brauch des heiligen Berges und verbrachte einige Tage in voller Ruhe, um seiner Sünden zu gedenken, die er im Leben begangen, und sie dem Beichtvater zu bekennen. Dieser sprach nach der Beichte zu ihm: Du hast deine Sünden vor Gott bekannt, wisse, dass diese dir alle vergeben sind, und nun beginn ein neues Leben. Geh in Frieden und freue dich, dass Gott dich in den Hafen der Rettung geführt hat. Er gab sich dann auch der Freude des neuen Lebens im Kloster hin, verlor aber sofort die Spannung und wurde von unreinen Gedanken gepeinigt, die ihn drängten, das Kloster zu verlassen und zu heiraten. Er war so erschüttert, sogar im Kloster die Möglichkeit des Untergangs erfahren zu können, dass er von dem Tage an, da der Beichtvater ihm gebot, schlechte Gedanken sofort zu vertreiben, im Lauf der 46 Jahre seines Mönchtums immer mehr von solchen Gedanken annahm. Er sagt: Schon nach 3 Wochen geschah es, dass eines Abends beim Beten vor dem Muttergottesbild das Jesusgebet in sein Herz kam und in ihm blieb, Tag und Nacht. Simeon verstand jedoch noch nicht die Größe und Seltenheit der Gabe, die er von der Gottesmutter empfangen hatte. Die Qual der Angriffe wuchs. Die geistigen Kräfte des jungen Novizen nahmen ab und seine Standhaftigkeit lebte. Angst vor dem Untergang und Verzweiflung wuchsen. Schrecken der Hoffnungslosigkeit beherrschten mehr und mehr sein Wesen. Bruder Simeon kam bis an den äußersten Rand der Verzweiflung. Zur abendlichen Zeit sitzt er in seiner Zelle und denkt, bei Gott etwas zu erbitten ist unmöglich. Bei diesen Gedanken fühlte er eine völlige Preisgabe und seine Seele sinkt in die Finsternis höllischer Qualen und in Verzagtheit. Etwa eine Stunde bleibt er in diesem Zustand. Am gleichen Tag während des Abendgebets sah er den lebendigen Christus in der Kirche. Unfasslich erschien der Herr dem jungen Novizen. Sein ganzes Wesen, sein ganzer Leib ward erfüllt von dem Feuer der Gnade des Heiligen Geistes. Dem Feuer, welches der Herr mit seinem Kommen auf die Erde gebracht hat. Simeon geriet in völlige Erschöpfung und die Erscheinung verschwand. Christus führte den Geist Simeons mit der Liebe des Herrn in die göttliche Schau. So der Bericht von Sophronius. 15 Jahre später, als er eines Nachts in einem qualvollen Kampf mit den Dämonen war, gelang ihm trotz aller Anstrengungen nicht das reine Gebet. Siluan erhebt sich von seinem Schemel zu den üblichen Verbeugungen und sieht plötzlich die riesige Figur eines Dämons vor den Ikonen stehen, der die Verbeugung für sich gelten lassen will. Siluan spricht: Herr, du siehst, dass ich mit reinem Sinn beten will, aber die Bösen lassen es nicht zu. Belehre mich, was ich tun soll, damit sie mich nicht stören. Und es ward ihm die Antwort zuteil: Die Stolzen haben immer unter Dämonen zu leiden. Aber Herr, was soll ich tun, dass meine Seele demütig werde? Halte dich, so war die Antwort, mit Bewusstsein in der Hölle und verzweifle nicht. Diese Weisung wurde für das ganze Leben des Dare Zilwan wegweisend. Sie sagt, wer Gott erwerben will, muss die Demut erwerben. Fortan betete Zilwan nicht mehr für sich, sondern für alle Menschen. Unser Bruder ist unser Leben, sagt Dare Zilwan. Für die Menschen beten heißt, sein Herzblut hergeben. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben einige wichtige Erfahrungen aus dem Leben des Dare Zilwan schon bedacht. Da ist zunächst die Höhe und Tiefe seiner Berufung, dass er ihr schließlich untreu wird, aber Gott ihm immer wieder neu nachsetzt. Sodann der steile Anfang, aber schon bald das Nachlassen in den geistlichen Übungen. Er wird müde, ja schließlich vollziehen sich diese Übungen nur routinemäßig. Ja, er erfährt dabei sogar die Versuchung durch die Dämonen. Und die große Wende ist, dass er zur Demut gelangt. Und die Demut besteht für ihn darin, nicht mehr an sich zu denken und für sich zu beten, sondern letztlich für die Welt und für die Brüder und Schwestern. Es ist die äußerste Form der Selbstlosigkeit, nicht mehr bloß für sich, sondern für die anderen zu beten, ja das eigene geistliche Leben als Dienst an den anderen und an der Welt zu deuten. Aber eine Erfahrung müssen wir eigens bedenken. Was heißt es, er soll sein Bewusstsein in der Hölle aufhalten? Hölle ist nicht so sehr der Ort, den wir zunächst mit Hölle verbinden, wo die Verdammten sind, sondern Hölle ist die Verdammung seiner selbst, dass nämlich Gott über ihn das Urteil treibt. Ja, angesichts seiner eigenen Vergangenheit, dass er die Höllenqual erleidet, ob Gott wirklich ihm verzeihen könne. Es ist die ganze Reue, die auf ihn zusammenkommt und er fragt, wie er als sündiger Mensch vor Gott bestehen kann. Das war für ihn die tiefe Höllenerfahrung, die zugleich eine Nachterfahrung war. Dass einer in der orthodoxen Spiritualität eine Nachterfahrung hat, ist etwas äußerst Seltenes. Wir haben vielleicht 2 oder 3 Zeugnisse dafür. Ansonsten ist diese Erfahrung der östlichen Spiritualität eher fremd, wobei sie in der abendländischen gleichsam sogar als Krönungsweg des mystischen Weges gilt. Die östliche Theologie ist grundsätzlich von ihrem apophatischen Ansatz geprägt, also verneinend. Gott ist immer größer als alles, was wir erfahren. Aber in der Praxis des Glaubenslebens bleibt der östlichen Theologie das Phänomen der dunklen Nacht eher fremd. Es scheint, dass für die östliche Spiritualität die Erfahrung des Dunkels mehr nach Art der Arkadia asketisch zu überwinden ist. Arkadia als eine Erfahrung der Trostlosigkeit, des Misstrostes. Deshalb lässt sich sagen, dass die Erfahrung der Dunkelheit in der östlichen Spiritualität fast wie ein Unfall erscheint, den es rasch zu überwinden gilt. Auf jeden Fall erhält in der offiziellen Orthodoxie die Erfahrung der dunklen Nacht keine eigene Bedeutung und ist als solche in der Erfahrungspraxis geistlichen Lebens kaum bezeugt. Sie wird in eine Theologie des ungeschaffenen Lichtes aufgehoben. Nur 2 charakteristische Fälle mystischer Nacht sind uns aus der östlichen Spiritualität überliefert, nämlich bei dem heiligen Tichon von Voronezh im 18. Jahrhundert und eben dem heiligen Dare Zilwan aus dem Vergangenen. Wie wir gesehen haben, erhielt er mit dem Eintritt in das Mönchsleben nach wenigen Wochen von der Gottesmutter eine besondere Gebetsgnade. Aber schon bald darauf geriet er über lange Zeit in Angst und Verzweiflung. Der Schrecken der Hoffnungslosigkeit beherrscht fortan mehr und mehr sein Wesen. Er wird an die äußerste Grenze der Verzweiflung geführt. Doch zunehmend lernt er nun, seine Erfahrung tiefer zu verstehen und zu deuten, wie sein Biograf Archimandrit Sofroni berichtet. Die jahrhundertlange Erfahrung der Väter zeigt, dass es drei Arten oder Kategorien der geistlichen Entwicklung eines Menschen gibt. Ich möchte sie kurz vortragen, so wie Archimandrit Sofroni sie anführt. Übrigens eine große Weisheit in dieser Beobachtung. Er sagt, die meisten Menschen gehören zur ersten Kategorie. Sie sind zu Gott gekommen durch eine kurze Erfahrung göttlicher Gnade und bemühen sich, für den Rest ihres Lebens die Gebote zu halten in gemäßigtem geistlichen Streben. Erst am Ende ihres Lebens lernen sie aufgrund erlebter Leiden die Gnade in höherem Maß kennen. Einige unter ihnen machen größere Anstrengungen und empfangen eine große Gnade vor ihrem Tod. Dies geschieht zahlreichen Mönchen. Die zweite Kategorie der Menschen, die aufgrund einer verhältnismäßig geringen Erfahrung der Gnade im Gebet und im Kampf mit den Leidenschaften großen Eifer beweisen, erleben im Lauf dieser schweren asketischen Bemühungen große göttliche Gnade in der Mitte des Lebens. Den Rest ihres Weges verbringen sie in noch steigenden Bemühungen und erlangen so einen hohen Grad von Vollkommenheit. Die dritte Kategorie ist aber die seltenste. Ihr gehören die Menschen an, die Kraft ihrer Inbrunst und vielmehr dank göttlicher Vorsehung am Anfang ihres geistlichen Weges eine große Gnade kennenlernen, die Gnade der Vollkommenen. Ihr Weg ist der schwerste, denn niemand, soweit man nach dem Leben und den Werken der heiligen Väter und der mündlichen Überlieferung vergangener Jahrhunderte und den Erfahrungen unserer Zeitgenossen urteilen kann, niemand kann die Gabe der göttlichen Liebe in ihrer ganzen Fülle bewahren. Danach erleidet also der Mensch für längere Zeit den Verlust der Gnade und die Verlassenheit von Gott. In Wirklichkeit aber, so Sofroni, ist es kein völliger Verlust. Doch subjektiv empfindet die Seele selbst eine Verminderung der Gnade als ein Verlassensein von Gott. Die Menschen, die zu dieser Gruppe gehören, leiden mehr als alle anderen. Da sie die Gnade und die Schau des göttlichen Lichtes gekannt haben, empfinden sie die Gottesferne und Anfechtungen unvergleichlich stärker. Sie wissen, was sie verloren haben. Und da die Gnade den Menschen von Grund auf verwandelt, ist seine Empfindsamkeit für solche geistlichen Phänomene besonders gesteigert. Diese Menschen leiden mehr, weil in dieser Welt die Liebe Christi einen sehr schmerzhaften Feuerprobe ausgesetzt wird. Es ist unausweichlich, dass sie auf dieser Welt immer eine gekreuzigte Liebe ist. Staret Silvan gehört dieser letzten Gruppe von Menschen an. So ist auch für Staret Silvan die Erfahrung des Dunkels unmittelbar mit den Anfängen seines geistlichen Weges verbunden. Und doch ist es seltsam, am Anfang eine große Gnade und danach gleichsam der Absturz in ein großes Dunkel. Die Erfahrung des dunklen Gottes darf nicht vorschnell in den Bereich der spirituellen Theologie abgeschoben werden. Es handelt sich hier eher um eine theologische Erfahrung. Denn der Weg der Kontemplation mündet fast normalerweise in eine Nacht, in ein Nicht-mehr-Sehen-Werden und in ein Nicht-mehr-Wissen, ob Gott überhaupt noch zuhört. Eine Erfahrung des dunklen Gottes, wie sie vom Berufungsweg berichtet werden, wird ein Theologe nicht vorbeigehen können. Alles, was hier berichtet ist, ist aber doch eine große Herausforderung. Die Erfahrung der Gottesnacht, wie sie sich im Augenblick der Berufung eines Menschen darstellt, kann auf dem Hintergrund einer Grunderfahrung unserer Zeit gesehen und gedeutet werden. Im Schmerz über seine Abwesenheit erfährt unser Jahrhundert Gott tiefer als in den Bildern, die frühere Jahrhunderte von seiner Anwesenheit malen konnten. Warum sollte also der, der den Weg der Berufung antritt, vor aller Not im Glauben unserer Zeit gefeit sein? Es gibt wirklich eine Lehre, die von Gott entfernt. Hier verzweifelt der Mensch an Gott und kann nicht mehr an seine gütige und treue Gegenwart glauben. Vielleicht sogar angesichts des eigenen Lebens und all dessen, was dort passiert ist. Ganz anders die Leere und Nacht, die der Mensch in einer inneren Stille und Gelassenheit schweigend annimmt. Dann wird in der Passion des Glaubenden, wie Mutter Teresa bezeugt, die Passion Jesu für uns heute erfassbar und verstehbar. Denn das innere Schweigen im Glauben verweist auf das Schweigen Jesu in der Person. Diese Erfahrungen sind uns berichtet von Maria von der Menschwerdung der kleinen Therese, der Mutter Teresa von Kalkutta und eben auch beim Starez Siluan. Es ist aber auch für sie alle bezeichnend, wie sie gerade diese notvolle Erfahrung beantworten. Denn sie alle beantworten die Erfahrung der Gottesferne mit einer zunehmenden Bereitschaft zum Dienen. Die Erfahrung des dunklen Gottes prägt sich in ihrem Leben so aus, dass sie ihre Sendung zu den Menschen erkennen und ihr dienen. Nicht eine geistliche Erfahrung als solche, sondern die Bereitschaft, nämlich zum Dienst und zur Sendung, ist ja das letztentscheidende Kriterium, an dem alle Echtheit des Glaubens zu messen ist. Die Dunkelheit, die sich bei den angeführten Glaubenszeugnissen auf den Menschen legt, ist so radikal, dass keine künstlichen Lichter sie verkürzen oder gar erhellen können. Vielmehr muss sie ausgehalten werden, selbst wenn der Einzelne darüber vielleicht in eine tiefe Depression zu geraten droht. Durchbohrt von Schmerzen, Zweifeln und Befürchtungen, die kein Ende zu nehmen scheinen, gerät er in die dunkle Nacht des Geistes und es will ihm scheinen, dass er, wie Starez Siluan es am heftigsten erfahren hat, wirklich als Lebender wie in einer Hölle hinabsteigt. Der Glaube ist selber so, dass er die Nacht erzeugt, denn Gott ist so groß, dass er letztlich nie ganz erkannt und erfasst werden kann. Wer dann dem Ruf Gottes folgen will, ist bereit, den eigenen Maßstab des Erkennens und Urteilens aufzugeben. Glaube kann auch zu einem Zustand des Verlustes werden, zum Verlust der eigenen Maßstäblichkeit, Verlust des eigenen Selbst, Umschlag des Ergreifens in ein Ergriffenwerden. Es ist das Aushalten eines Abstandes zu Gott, den man selbst nicht mehr überbrückt. Insofern lässt sich sagen, dass die Erfahrung des Dunkels am Beginn eines Glaubensweges sogar ein untrügliches Zeichen für die Echtheit der göttlichen Berufung sein kann. Führer auf dem weiteren Weg durch die Nacht ist fortan der Glaube, nämlich der gelebte Glaube. Die beschriebene Erfahrung der Nichterfahrung im Glauben trägt das Antlitz Christi und seiner Gottverlassenheit. Was Glaubende am Beginn ihres Berufungsweges als Gottesnacht erfahren, führt unmittelbar in die tiefste Angleichung an den Weg Jesu, der die Mitte der Nacht ist. Zur Stunde der Kreuzigung verhüllt sich Gott im Dunkel der Nacht und schweigt, damit sein Wort, das ein für allemal in seinem Sohn ausgesagt ist, in allem gehört wird. So kann der Mensch durch die Erfahrung der dunklen Nacht von Gott überformt werden, bis hin zur Unkenntlichkeit. Am Kreuz ist Gott nicht mehr vom Tod unterschieden. Dennoch wird Christi Tod am Kreuz eine sehr tiefe Erkenntnis der Gottheit. Die Erfahrung der dunklen Nacht, die schon zur Stunde der Berufung anheben kann, erweist sich im Blick auf den gekreuzigten, auferstandenen Herrn letztlich als ein authentisches Erkennen Gottes. Oder wie die Schrift sagt, wer Gott sehen will, muss sterben. Diese Aussage wird oft missverstanden, unter rein asketischem Aspekt betrachtet, aber sie meint keine Selbstvernichtung. Wer den Verlust aller Süßigkeit in Gott und die Entblößung durchleidet, begegnet in seinem eigenen Leiden dem Gekreuzigten, der ihn lehrt, allem zu entsagen, was er besitzt. Die geistige Vereinigung der Seele mit Christus, dem gekreuzigten, auferstandenen Herrn, vollzieht sich also nicht in geistlicher Lust und Freude und Empfindung, sondern im erlebten Kreuzestod. Am Ende dieses Prozesses steht der in Christus Erlöste, der jedoch kein verklärter, mit Offenbarung und Visionen ausgezeichneter Mensch ist, sondern an seinem Leib die Wundmale Christi trägt. Erfahren im Glauben ist ein Widerfahren und christliche Praxis bedeutet nicht allein Handeln, sondern auch Leiden. Solches wirkt kritisch in einer Gesellschaft und Kirche, die apathisch lebt, mit einer immer dezidierter vorgebrachten Trauer- und Melancholieverbot. Therese von Lisieux weist darauf hin, dass auf dem Weg der Berufung einzig der Einklang mit dem Willen Gottes zählt. Die Erkenntnis des göttlichen Willens ist, so Therese, für jeden identisch mit seiner Sendung, die Gott ihm gibt. Wobei die empfangene Sendung wiederum eins ist mit der vom Einzelnen zu verwirklichen Heiligkeit, selbst wenn sie in die Erfahrung des Nichtkönnens führt, die wohl zu den bittersten Erfahrungen eines Berufungsweges gehört. So haben wir hier wirklich bei Staretz Silvan eine überraschende, aber doch eher herausfordernde Erfahrung. Es ist die Erfahrung einer langen Zeit der Prüfung und eine Erfahrung, die den Menschen ganz herausführt. Der Himmel scheint sich zu verschließen und taub zu werden für alles flehendes Beten. Die Menschen werden unfreundlich. Du verlierst an Achtung und was man anderen verzeiht, wird einem schwer angerichtet. Der Körper wird anfälliger gegen Krankheiten und alles kann sich gegen einen wenden. Und schließlich, man fühlt sich rechtslos von Gott verlassen und sieht keine Hilfe. Erst wenn die Prüfungen vorüber sind, erkennt man die unbegreiflich wunderbare Fürsorge Gottes, die einen sorgsam auf allen Wegen bewahrte. So das Zeugnis von Archimandrit Sofroni. In seinem Ringen um die Bewahrung der Gnade ging der Mönch Silvan ziemlich weit, bis zur Schonungslosigkeit gegen sich, aber all dies war nur die Kehrseite der Trauer über den Verlust der fühlbaren Gottesnähe, was Qualen mit sich bringt, die sich ein anderer nicht vorstellen kann. Wer das göttliche Licht gesehen hat, für den bleibt in der Welt nichts, was ihn noch anziehen könnte. Im gewissen Sinn wird ihm das irdische Leben zur freudlosen Last und unter Tränen sucht er so lange den wahren Trost, bis er ihn ahnungsweise wieder gefunden hat. Verehrte Hörerinnen und Hörer, was hier bezeugt ist, werden einige von Ihnen sicher aus eigenem Leben erkennen. Es ist eher eine Erfahrung, über die man nicht so häufig redet, die aber für viele doch zu einer großen Not geworden ist. Und sie sehen sich um nach einem Trost und nach einer Hilfe. Staretz Silvan legt selber Zeugnis davon ab und er weiß, wer in Treue diesen Weg weitergeht, der wird erfahren, dass er eines Tages reich beschenkt ist. Wir wollen hier einen Augenblick innehalten, wenn nun die Musik erklingt, um danach auch zu betrachten, was Staretz Silvan an Zuversicht aus dieser Erfahrung gewonnen hat.
In der Spiritualitätssendung bei Radio Horeb und Radio Maria gehen wir heute in die Schule geistlicher Meister. Im ersten Teil dieser Reihe sprechen wir über Staretz Silvan vom Athos. Hören Sie jetzt den zweiten Teil des Vortrags von Pater Professor Dr. Michael Schneider aus Frankfurt.
Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir hörten gerade einen Chor der Mönche vom Kloster Simon Petras. Es ist ein Kloster, das nicht weit von dem Kloster Pantelimon ist, wo Staretz Silvan lebte. Sie sangen dem Psalm »Glückselig der Mann«. Wir wollen im zweiten Teil unserer Sendung nun bedenken, was Staretz Silvan uns an geistlicher Weisung geben kann, nachdem wir seine Grunderfahrung geistlichen Lebens bedacht haben. Meist ist es ja das Gebet, das am deutlichsten in das Innere eines anderen Menschen führt. Und so möchte ich an den Anfang unserer Überlegung ein Gebet des Staretz Silvan stellen. Er betet: Barmherziger Gott, lehre uns durch deinen Heiligen Geist, nach deinem Willen zu leben, damit wir alle in deinem Licht dich, den wahren Gott, erkennen. Denn ohne dein Licht erfassen wir die Fülle deiner Liebe nicht. Erleuchte uns durch deine Gnade, damit sie unser Herzen in der Liebe zu dir erwärme. In diesen wenigen Worten ist die ganze geistliche Lehre auch des Daret Siluan zusammengefasst. Es ist die große Bitte um das Licht, den wahren Gott erkennen zu dürfen. Aber Gott muss selbst einem entgegenkommen. Jeder Mensch ist einmalig und einzigartig, wie auch der geistliche Weg etwas Unwiederholbares ist. Zu leicht ist man versucht, aus dem geistlichen Leben ein System von Ratschlägen und Stufen zu machen und es in bestimmte Kategorien einzuordnen. Doch Gott will zu jedem ein ganz einmaliges Verhältnis aufbauen. Um hier nicht irre zu gehen, ist es gut, sich der Hilfe eines geistlichen Vaters zu bedienen, wie es Daret Siluan selbst rät. Beginne darum das Gebetsleben nicht ohne geistlichen Vater. Denke in deinem Stolz nicht, dass du es nur aus Büchern erlernen kannst. Wer so denkt, wird der Versuchung unterliegen, ja, er ist ihr zum Teil schon unterlegen. Einem Demütigen aber hilft Gott. Und wenn du keinen erfahrenen Starets finden kannst, solltest du deinen Beichtvater um Rat fragen, wie dieser auch sein mag. Dann wird der Herr dich selber schützen, deiner Demut wegen. Sei dir dessen bewusst, dass in deinem Beichtvater der Heilige Geist spricht und er wird dir sagen, was dir nötig ist. Zweifelst du daran, weil du annimmst, dass der Beichtvater nicht heiligmäßig lebt, so werden dir solche Gedanken Unruhe und Leiden bringen. Dem Betenden wird das Gebet gegeben, wie es in der Schrift heißt. Aber das aus bloßer Gewohnheit verrichtete Gebet ohne Zerknirschung, ohne Tränen über deine Sünden, ist dem Herrn nicht wohlgefällig. So Daret Siluan. Zu oft wird eingewendet, dass man nicht den richtigen geistlichen Vater oder Beichtvater findet, beziehungsweise, dass man einem solchen bisher leider noch nicht begegnet ist. Daret Siluan scheint es zu genügen, dass man überhaupt den Rat eines anderen einholt. Vielleicht ist es gut, gerade vor dem Gespräch oder der Beichte für ihn zu beten, damit er einem den richtigen, das heißt von Gott kommenden Rat gibt und man das Wort hört, das Gott selbst zu einem sprechen will. So dann ist es natürlich notwendig und erforderlich, dass man tut, was einem geraten wurde. Die Essenz des geistlichen Weges zu Gott findet sich im Gebet. Im Gebet, das das Herz erwärmt. Aber Gebet nicht als Einzelübung, sondern als Verweilen in der Gegenwart Gottes, was die Heilige Schrift das unablässige Gebet bezeichnet. Bei Daret Siluan lesen wir: Wer Gott liebt, vermag Tag und Nacht an ihn zu denken. Es gibt nichts, was uns daran hindern könnte. So beteten die Apostel für die Welt und verkündeten das Wort. Nichts gibt es, was besser wäre für die Seele, als zu beten. Durch das Gebet gewährt der Herr uns Demut und Geduld, ja alle Gaben. Von Gott kommt nichts Böses. Die Heiligen beteten unaufhörlich. Nicht einen Augenblick waren sie ohne Gebet. Für Daret Siluan ist aber wichtig, das inständige und fortwährende Gebet vollzieht sich jenseits aller Routine und fern von jedem Ableisten eines Gebetsprogramms. Vielmehr vollzieht sich hier alles im Austausch der Liebe, wie es im Gebet heißt, also in einem unentwegten gegenseitigen Liebesgespräch zwischen Gott und Mensch. Wie das Daret Siluan: Betest du nur gewohnheitsmäßig, dann ist dein Gebet immer das gleiche. Betest du aber mit Inbrunst, so wird dein Gebet vielgestaltig. Suche den Rat erfahrener Menschen, bitte den Herrn in Demut. Um deiner Demut willen wird er dir Einsicht geben. Versuche nicht durch eine Technik das Gebet im Herzen erzeugen zu wollen. Du würdest deinem Herzen nur schaden. Und du könntest am Ende nicht einmal mehr mit den Lippen beten. Erkenne die Ordnung des geistlichen Lebens. Gott gewährt die Gabe einer demütigen und aufrichtigen Seele. Sei gehorsam und halte in allem Maß, im Essen, in deinen Worten, in deinen Bewegungen. Dann gibt dir der Herr selbst das Gebet. Aber es bleibt nicht nur bei einem theoretischen Rat. Sehr schön versteht es Daret Siluan immer, seine Weisung in ein Gebet zu bringen. Und so möchte ich ein weiteres Gebet von ihm vortragen. Meine Seele sehnt sich nach dir, mein Gott, und unter Tränen suche ich dich. Du siehst, o Gütiger, meinen Fall und meinen Gram. Aber in Demut bitte ich dich um dein Erbarmen. Gieße auf mich, Sünder, die Gnade des Heiligen Geistes aus. Wenn ich ihrer gedenke, sucht meine Seele von neuem deine Barmherzigkeit. Herr, gib mir deinen demütigen Geist, auf dass ich deine Gnade nicht verliere. Um zu einem solchen inständigen Beten zu gelangen, bedarf es der Kraft des Heiligen Geistes. Denn er ist es, der unentwegt in uns betet, auch wenn wir es nicht wissen oder wahrnehmen. Wieder die Lehre von Staret Silvan. In seiner großen Liebe schenkt uns der Herr die Gaben des Heiligen Geistes. Doch nur unter vielen Mühen lernt es die Seele, diese Gnade zu bewahren. Als ich die Gnade des Heiligen Geistes empfing, wusste ich, dass Gott mir meine Sünden vergeben hat. Seine Gnade bezeugt es mir, und ich glaube, mehr nicht zu bedürfen. So aber darf man letztlich nicht denken, obwohl unsere Sünden uns bereits vergeben sind, sollen wir ihrer doch unser Leben lang in Zerknirschung und Reue gedenken. Das aber tat ich nicht. Ich verlor die Zerknirschung und hatte nun viel unter den Dämonen zu leiden. Ich konnte nicht begreifen, was mit mir geschehen war. Meine Seele kannte den Herrn und seine Liebe. Warum also kamen doch zu mir die schlechten Gedanken? Aber der Herr hatte Erbarmen mit mir und zeigte mir den Weg zur Demut. Halte dich mit Bewusstsein in der Hölle und verzweifle nicht. So erkennt die Seele durch eigene Erfahrung die Gefahr des Stolzes und sie vermeidet es, Eitelkeit, menschlichem Lob und bösen Gedanken zu folgen. Der Herr lehrte mich, mein Bewusstsein in der Hölle zu halten und doch nicht zu verzagen. Wo lernt die Seele dadurch Demut? Aber die wahre Demut ist es nicht. Sie kann man überhaupt nicht beschreiben. An dieser Stelle spricht Staret Silvan etwas sehr Zentrales an. Es handelt sich nämlich um die Spannkraft geistlichen Lebens. Auch wenn der Anfang geistlichen Lebens vielleicht recht turbulent und sogar voller Fehler und Sünden ist, richtet man sich sehr schnell im geistlichen Leben ein. Ja, zuweilen ist man sich sogar des göttlichen Wohlwollens und Erbarmens recht gewiss. Darüber aber wird dann der Einzelne nachlässig und seine geistliche Praxis erstarrt in Routine, meist begleitet mit Gedanken und Einflüsterungen, welche einen beruhigen und sozusagen einschläfern wollen. Wieder Staret Silvan, bedenke, dass es zwei verschiedene Gedanken geben kann, aber bekämpfe sie. Der eine sagt, du seist ein Heiliger, und der andere, dass du nicht errettet wirst. An diesen Gedanken ist nichts Wahres, sie sind beide vom Bösen. Vielmehr sollst du denken, ich bin ein großer Sünder, Gott aber ist barmherzig, er liebt die Menschen und wird mir meine Sünden vergeben. Staret Silvan gibt angesichts solcher Gedanken und Einflüsterungen nur deren Rat, am besten wird es sein, sich gar nicht auf die Gedanken einzulassen. Denn wenn der Verstand Zwiesprache mit ihnen beginnt, wird sich ein endloses Gespräch entwickeln und schließlich werden wir müde. Das Denken an Gott lässt nach und es ist dann ein leichtes, den Sinn des Menschen zu verwirren. Und gerade dies ist das Ziel des unguten Geistes. Es gibt dann aber auch eine gewohnheitsmäßige Routine, welches unbedingt zu pflegen und aufrecht zu erhalten gilt. Wieder eine Erfahrung von Staret Silvan, also er spricht über die gute Routine. Im Alter erkannte ich, welche Kraft gerade die Gewohnheit hat. Auch die Seele und der Geist unterliegen Gewohnheiten. Woran sich der Mensch gewöhnt, das tut er. Gewöhnt er sich an die Sünde, dann wird es ihn ständig dorthin ziehen. Gewöhnt er sich aber an das Gute, so hilft ihm Gott mit seiner Gnade. Wer sich daran gewöhnt, unablässig zu beten, den Nächsten zu lieben und im Gebet für die Welt zu weinen, dessen Seele wird danach immer mehr Verlangen haben. Viele erhalten nun anfänglich die Gnade, aber nur wenige erlangen sie nach dem Verlust wieder zurück. den inneren Frieden im Leben mit Gott findet, wer sich in allem der göttlichen Vorsehung anvertraut, in der gewissen Hoffnung, dass für einen bestens gesorgt ist. Star Siluan schreibt hierüber aus eigener Erfahrung, war doch selber von manchem Leid und Kranksein geplagt. Ergib dich dem Willen Gottes, dann trägst du Kummer und Krankheit. Murre nicht, sondern bete. Das Leben ist viel leichter für den, der sich dem Willen des Herrn gänzlich hingibt. Das Vor-, sogar Urbild in einem mühevollen Leiden, Vertrauen auf Gottes Willen, ist die Mutter des Herrn, die Jesus am nächsten stand und deshalb am heftigsten von seinen Qualen gepeinigt wurde. Wieder ein Wort von Star Siluan. Wie groß muss das Leid der Gottesmutter gewesen sein, als sie beim Kreuz stand, denn unfasslich groß war ihre Liebe. Und wir wissen, wer mehr liebt, leidet auch mehr. Ihrer menschlichen Wesensart nach konnte die Gottesmutter solches Leid nicht tragen. Aber sie ergab sich dem Willen Gottes und gestärkt durch den Heiligen Geist erhielt sie die Kraft, ihren Schmerz zu tragen. Darum wurde sie für alle Zeit dem ganzen Volk Gottes Trost in aller Trübsal. Im Schmerz Mariens zeigt sich, dass dieser die Kehrseite ihrer Liebe ist. Wirklich leidet nur, wer wahrhaft liebt. Wir wissen, je größer die Liebe, desto größer die Leiden der Seele. Je umfassender die Liebe, desto voller die Erkenntnis. Je heißer die Liebe, umso glühender das Gebet. Je vollkommener die Liebe, umso heiliger das Leben. Wer um diese Liebe weiß und sie lebt, dem ist sie jeden Preis wert. Viele Jahrzehnte lebte Star Siluan mitten unter Hunderten von Mönchen, doch diese erkannten kaum seine Größe und beschimpften ihn als einen Scheinheiligen, ohne dass er konterte. Viele von ihnen hatten sich ein ähnliches Ziel gesteckt, merkten aber bald, dass sie zu einer solchen großen Kraft und Entschlossenheit nicht fähig waren, um es zu erreichen. So ärgerten sie sich umso mehr, als sie sahen, wie ein anderer sich mit solch großer Mühe auf seinen geistlichen Weg machte. Star Siluan resümiert: Alles, was wir zur Befolgung der Gebote Christi tun, führt uns durch Prüfungen. Anders kann es nicht sein. Und nur durch die Prüfung erhalten unsere Taten ihren ewigen Wert. Wer dieses Gesetz des Geistes kennt, entschließt sich oft mit Bangen zur Tat der Liebe. Verehrte Hörerinnen und Hörer, wir haben schon gesehen, diese Formen geistlichen Lebens, wie sie für Star Siluan bestimmend waren, enden nicht bei ihm und enden auch nicht in der Abstraktheit, sondern im konkreten Dienst an der Welt. Wieder eine Erfahrung von ihm: Wohlan um solcher Menschen, die beten. Um dieser Menschen willen bewahrt Gott die Welt. Die Welt besteht durch das Gebet. Wenn das Gebet aufhörte, käme die Welt um. Der Dienst des Mönches an der Welt um Einsatz für sie und ihren Frieden hat seinen Ursprung im hohen priesterlichen Gebet Jesu, das er vor seinem Tod an den Vater richtete. Nicht anders formuliert es Star Siluan für sich: Barmherziger Gott, gib uns den Frieden. Und wenn wir ihn bewahren, werden wir Erlösung finden. So betete er unablässig für die Menschen und dadurch bewahrte er den Frieden der Seele. Am Ende unserer Überlegungen soll ein Gebet unseres Starets stehen, in dem all das zusammengefasst ist, was wir als Essenz seines geistlichen Lebens und Lehrens ansehen dürfen. In diesem Gebet zeigt sich, was uns wichtig war: die große Anfangserfahrung der Freude über die Nähe Gottes, aber dann auch das Absinken in tiefe Verzweiflung angesichts des eigenen Lebens und der eigenen Sünde. Dies alles führte ihn aber nicht an den Rand der Verzweiflung, sondern es führte ihn zur Demut. In der Demut ging er seinen Weg unbeirrt und in Treue zu Gott. Dieser Weg führte ihn aber schließlich nicht vor den Spiegel seines eigenen Selbst, sondern in den Dienst an der Welt, Für sie leistete er seinen Weg als Kampf und als Treue. Aus all diesen Erfahrungen nun das Gebet, das Daret Silwan formulierte, und es kann auch eine Hilfe sein für diese Bittage vor Christi Himmelfahrt, dass auch wir wieder neu um die Erweckung unserer Berufung beten, ja, dass wir erkennen, welchen Dienst wir im Gebet für die Welt leisten können. So betet Daret Silwan auch für uns in diesen Tagen. O Heiliger Geist, wie lieb bist du der Seele. Dich zu beschreiben ist unmöglich. Aber die Seele erkennt dein Kommen und du gibst dem Herzen Frieden und Freude. Das wünsche ich Ihnen von Herzen, verehrte Hörerinnen und Hörer, dass Sie erfahren, dass der Heilige Geist lieb Ihrer Seele ist, dass Sie sein Kommen erkennen in Frieden und Freude.
Vielen Dank an Pater Professor Dr. Michael Schneider von den Jesuiten aus Frankfurt für seinen Vortrag über Daret Silwan vom Athos. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben die Möglichkeit, diese Sendung auch bei unserem CD-Dienst zu bestellen unter der Rufnummer 08323 96 75120. Noch einmal 08323 96 75 120. Für die Hörer außerhalb von Deutschland die 0049 8323 96 75120. Sie können die Sendung auch als Podcast auf unserer Homepage abrufen unter der www.horeb.org. Auf Wiedersehen, sagt Oliver Gierens.